Steel to Zero, wie der Stahl grün wird, der Nachhaltigkeitspodcast von Welsholz. Stahl ist unverzichtbarer Werkstoff für die Energiewende. Er hat mit knapp 30% aber gleichzeitig auch einen erheblichen Anteil an den Industrieemissionen in Deutschland. Wenn wir also von Europas Klimaneutralität sprechen, vom großen Ziel des Green Deal, bis 2050 klimaneutral zu werden, dann müssen wir auch über die Transformation der gesamten Wertschöpfungskette Stahl sprechen. Vor knapp 2 Jahren in unserer ersten Podcast-Reihe Steel to Zero haben Dr. Buddenberg und Dr. Girse skizziert, welche Roadmap Welsholz verfolgt, um seinen Kunden in der Zukunft verlässlich grünen Stahl anbieten zu können. Die wesentlichen Bausteine auf dem Welsholz-Weg waren damals Kauf von dekarbonisiertem Vormaterial, Einsatz erneuerbarer Energien im eigenen Prozess und auch die Entwicklung eines Bilanzierungsmodells, um CO2-Einsparungen an die Kunden weiterzugeben. Wie weit ist denn das Unternehmen auf diesem Weg? Was ist schon gelungen? Wo sind Hürden und wo sind Hindernisse? Und welche Erwartungen und Anforderungen haben die Kunden und vielleicht auch andere Stakeholder? Darüber möchte ich heute mit 2 Gästen von Welsholz sprechen. Ich bin Ute Neuhaus und begrüße im Studio ganz herzlich den CEO von Welsholz, Dr. Heino Buddenberg.
Hallo von Neuhaus.
Und mit Herrn Baruti Celit, dem Leiter der brasilianischen Tochter Welsholz Brassmetall, die Person, die sich in den letzten Jahren maßgeblich um die Themen Dekarbonisierung und Bilanzierungsmodell gekümmert hat und Spezialist für diese Themen ist. Hallo, Herr Celit.
Hallo, Frau Meyers.
Herr Dr. Buddenberg, vor gut 2 Jahren haben wir darüber gesprochen, wie Welsholz die Dekarbonisierung im Unternehmen einleiten will. Was hat sich denn seitdem getan?
Bei Welsholz hat sich in den letzten 2 Jahren eine ganze Menge getan, denn von der, ich sag mal noch echt zum Teil unspezifisch formulierten Roadmap, die wir seinerzeit vorgestellt haben, haben wir eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie abgeleitet und über Maßnahmendefinitionen festgelegt, was wir bei den jeweiligen Scope 1, 2, 3 erreichen wollen. Sie erinnern sich, Scope 1, direkte Emissionen aus direkter Verbrennung, bei uns im Wesentlichen Erdgas. Scope 2, indirekte Emissionen, im Wesentlichen Strom. Scope 3, eben vorgelagerte Produktion, im Wesentlichen die der Stahlindustrie.
Und welche Maßnahmen hatten den stärksten Impact auf Ihre CO2-Bilanz? Worauf haben Sie sich konzentriert?
Wir haben uns sehr darauf konzentriert, Scope 3 ins Auge zu fassen, weil Scope 3 mit weit über 90% den wesentlichen Baustein unserer gesamten CO2-Emission ausmacht. Das ist natürlich nur so, dass wir darauf indirekt Einfluss nehmen, weil es eben unsere Lieferanten, die Stahlindustrie selber betrifft. Aber in der Scope 3-Emission sind auch unsere Schrottentfalle in der Produktion enthalten, wo wir also mit entsprechenden Effizienzprogrammen versucht haben, Vorteile für uns zu erzielen. Scope 1 und 2 haben wir uns auf Scope 2 fokussiert und unsere Strombeschaffung mit Herkunftsnachweisen ausgestattet. Und im Geschäftsjahr 23/24 waren wir bei etwas über 80% unserer Stromverbräuche, die wir mit Herkunftsnachweisen ausgestattet haben, das heißt grün gestellt haben. Scope 1 im Bereich der Brenngaseinsätze haben wir bisher nicht tätig werden können, weil ein alternativer Brennstoff zu Erdgas in Form von grünem oder CO2-reduziertem Wasserstoff bisher einfach körperlich nicht zur Verfügung steht und deswegen nicht in Betracht kommt. Gleichzeitig bemühen wir uns natürlich auch, diese ganzen Prozesse für unsere Kunden transparent und nachvollziehbar aufzubereiten.
Prozess und Energieeffizienz war das Stichwort, aber Energieeffizienz, da ist irgendwann ja auch mal ein Ende erreicht. Was kommt denn danach?
Ja, Effizienzgewinne haben wir bei den Nicht-Kernprozess-Energieverbrauchern sehr gut umsetzen können, ob jetzt Beleuchtung, Zuluft, Klimatisierung und dergleichen. Aber Sie haben völlig recht, bei den Kernprozessen, Walzen, Glühen und dergleichen, sind im Wesentlichen unsere Qualitätsmerkmale des Werkstoffes bestimmend und bestimmen auch den Energieverbrauch. Da können wir nur im Bereich der zugekauften Energierohstoffe tätig werden. Und da müssen wir uns vor Augen führen, dass Wasserstoff mit momentanen Handelspreisen von ungefähr 8 Euro pro Kilogramm eine extrem teure Alternative zu Erdgas wäre und auch erst mittelfristig logistisch gesehen über Rohrleitungen, Stichwort Wasserstoffkernnetz, zur Verfügung steht. Alternativ kann Strom eingesetzt werden. kann sogar deutlich kostengünstiger eingesetzt werden als Wasserstoff. Aber das setzt sehr hohe Investitionen voraus und damit auch die Verlässlichkeit, dass man den regenerativ erzeugten Strom auch tatsächlich kaufen kann. Hier in diesem Spannungsfeld befinden wir uns gerade und versuchen dort unsere Entscheidungsmatrizen herzustellen.
Jetzt sind wir beim Thema Energie tatsächlich dann mitten im Wälzholz-Prozess und in dem, was möglich sein wird oder nicht. Aber starten wir doch nochmal mit dem Vormaterial, mit dem grünen Stahl, den Wälzholz braucht, um daraus auch grünen Bandstahl, kaltgewalzten Bandstahl zu machen. Und das ist gerade und aktuell ja auch wieder vielfach diskutiertes Thema. Und wir wissen, dass es bis zum tatsächlich grünen Stahl ein wirklich weiter Weg ist. Wo steht denn da die Stahlindustrie heute?
Also alle namhaften Stahlhersteller haben heute CO2-reduzierte Produkte in ihrem Programm, aber wenn man es ehrlich betrachtet, in bisher homöopathischen Mengen. Dazu kommt, dass tatsächlich CO2-reduzierter Stahl, und ich spreche da nicht über Stahl, der über die Ausnutzung der Elektrolichtbogenroute einen anderen CO2-Footprint hat als über Hochöfen erschmolzener Stahl, sondern wirklich über Reduzierungen von CO2-Emissionen in der gesamten Prozesskette, ist eben deutlich teurer oder wird deutlich teurer sein als der heutige Stahl. Die Kapazitäten, die dazu in der Stahlindustrie notwendig sind, Stichwort ist Direktreduktion mit Wasserstoff, sind im Aufbau begriffen, zum Teil über EU-geförderte Projekte und werden 2027 unsere Märkte erreichen. Aber wir müssen heute konstatieren, dass die dort erschmolzenen Produkte eben deutlich teurer sein werden als die heute verfügbaren regulären. Hier kommt es drauf an, dass nicht ein Subventionsgeber es ermöglicht, dass wir diese Stähle einsetzen, sondern am Ende des Tages auch Kunden bereit sind, diese Mehrkosten für eine CO2-reduzierte Stahlwelt zu bezahlen. Und damit meine ich nicht nur unsere direkten Kunden, sondern auch am Ende die Endverbraucher von Produkten, die aus Stahl hergestellt werden.
Ja, und wenn wir davon sprechen, dass jemand etwas bezahlen soll, dann will dieser jemand natürlich auch wissen, was er da bezahlen soll. Und dann geht es immer um den produktbezogenen CO2-Fußabdruck, den PCF. Und eigentlich wird dieser Fußabdruck damit ja zu einer Währung, zu einer ziemlich bedeutenden Währung. Welche Kriterien gelten denn für diese Ermittlung des Wertes? Wie kann ich mich als Kunde darauf verlassen, dass das so schon ist, wie es da steht?
Wie Sie bei uns nachlesen können, geschieht diese Bewertung nach einschlägigen Normen und Vorschriften, die auch von externen Auditoren zertifiziert oder verifiziert werden. Aber Sie haben völlig recht, diese Normen sind noch in Teilen unscharf und interpretationsfähig, sodass es bisher nur schwierig ist, in einer kompletten Supply Chain oder in einem kompletten Wertschöpfungsnetzwerk wirklich einheitliche Regeln zu verfolgen. Wir selber haben uns angeboten, bei Überarbeitungen und Schärfungen dieser Normen auch auf europäischer Ebene mitzuarbeiten, genau wie andere aus unserem Netzwerk, und versuchen dort eben zu vereinheitlichen.
Dass das aber so ist, dass das noch nicht wirklich vereinheitlicht ist. Und ich glaube, es gibt ja eigentlich Normen, die das schon befördern sollten, wie die ISO 14067. Aber wenn das nicht so ist, dann können Kunden das langfristig aber doch nicht akzeptieren. Da wird ja keiner sagen, ja, ich bezahle da jetzt mal das, was du ausweist, wenn das nicht einheitlich ist und nicht reguliert ist.
Nein, das ist genau das, über das wir sprechen, wenn wir sagen, wir brauchen eine Vereinheitlichung von Rahmenbedingungen und eine Standardisierung von Rahmenbedingungen. Und ehrlicherweise brauchen wir das nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern eigentlich global. Und das ist ein komplexer politischer und regulatorischer Vorgang, den wir aber nur begleiten können, denn es führt an diesem keinen Weg vorbei.
Das heißt aber, ich bin jetzt mal Kunde und bin Kunde von Wälzholz und möchte gern CO2-reduziertes Material kaufen, Herr Zählit. Was mache ich denn da? Wie sieht denn da Ihr Modell aus?
Ja, Wälzholz hat ein Verfahren entwickelt, mit dem der PCF aller Produkte exakt berechnet werden kann und die gewünschte CO2-Reduzierung transparent und nachvollziehbar an die Kunde weitergegeben können. Das Verfahren ist zudem durch eine externe Zertifizierungsgesellschaft methodisch überprüft und validiert. Die erste Überprüfung fand 2022 statt, Ende 2023 fand eine weitere Überprüfung. Das Bilanzierungstool erfüllt alle Anforderungen, die an die Bilanzierungssystematik und Ermittlung treibhausgasrelevanter Informationen nach der ISO 14067 für die Berechnung eines vollständigen Produkt-Carbon-Footprints nach den Bilanzgrenzen Credit-to-Gate. Das heißt, wir erfüllen die entsprechende Anforderung.
Wie muss ich mir das genau vorstellen? Wie sammeln Sie die Daten ein, dass Sie sagen, ja, ich kann jetzt auch meinem Produkt einen Carbon-Footprint zuordnen?
Wir haben sämtliche Daten entsprechend im System erfasst, um letztendlich den Produkt-Carbon-Footprint zu ermitteln. Um eine vom Kunden gewünschte CO2-Reduzierung weitergeben zu können, haben wir ein Bilanzierungsmodell aufgesetzt, das man sich wie ein Sparkonto vorstellt. Zuerst werden die CO2-Einsparungen in das Konto eingezahlt und später kann dieses Guthaben abgehoben werden beziehungsweise auf einen Kundenartikel platziert werden. Der Vorteil ist, die Höhe der Einsparung ist flexibel skalierbar. Das heißt, der Kunde kann auch die entsprechende Einsparung bestimmen. Die CO2-Reduktion ist zudem losgelöst vom Fertigungsprozess, so dass der Kunde ein emissionärmeres Produkt mit unveränderten Produkteigenschaften erhält.
Wie genau funktioniert denn dieses Verfahren? Muss erstmal die Emission aller Produkte sorgfältig berechnet werden, damit dann die CO2-Reduzierung sauber bilanziert und weitergegeben werden können? Und das klingt nach einem ziemlich ausgeklügelten Modell. Wie behalten Sie denn den Überblick über das CO2-Guthaben auf Ihrem Konto? Und wie stellen Sie sicher, dass die Daten stimmen?
Ja, im System werden je nach Kundenwunsch absolute Zahlen oder prozentuale Prozentzahlungen eingetragen. Das System gleicht das Konto direkt aus. Dabei haben Transparenz und Validität die höchste Priorität. Die Daten werden nach der Erfassung extern durch eine dritte Stelle überprüft. Erst danach erfolgt die Freigabe für den Verkauf. Der Nachweis bzw. der PCF wird auf Kundenwunsch auf dem Lieferschein ausgewiesen. Zudem erhält jede Reduzierung ein Zertifikat mit den entsprechenden Angaben zu der Reduzierung sowie ein QR-Code zum Nachweis der Verifizierung.
Jetzt ist CO2-reduzierter Stahl ja nicht in unendlicher Menge da. Wie soll denn die Verteilung des knappen Gutes CO2-reduzierter Stahl auf die Kunden organisiert werden?
Ja, den Gesamtüberblick über das Konto hat das CO2-Committee aus Verantwortlichen aus dem Vertrieb, Einkauf, aber auch Controlling. Dabei erfolgt ein regelmäßiger Abgleich der vorhandenen Mengen und der zu bedienenden Kundenverträge. Das System wird fortlaufend überwacht. Zudem hat das Modell einen gewissen Sicherheitsbestand.
Jetzt ist Welsholz ja ein international tätiges Unternehmen und das Bilanzierungsmodell haben Sie jetzt zunächst mal in Deutschland eingeführt. Gibt es denn bereits Pläne, das Bilanzierungsmodell auch in anderen Ländern einzuführen?
Ja, die gibt es. Wir möchten bei Welsholz weltweit einen Standard setzen, auch an unserem Standort in den USA, in Südamerika, in Asien. Aktuell wird das PCR-Berechnungstool und Bilanzierungstool auch in Brasilien und dann in China ausgerollt, Ziel Ende 2024. Durch die Umsetzung des Bilanzierungsmodells schaffen wir die Voraussetzung, um unsere Kunden auch global Stahl mit reduziertem CO2-Footprint anbieten zu können.
Also setzt Welsholz einen Standard für sich selbst erstmal, für alle Werke? Und eigentlich könnte man sich doch jetzt vorstellen oder würde ich mir wünschen als Kunde, dass das nicht nur ein Welsholz-Standard ist, sondern dass man das gute Modell auch ausrollen und als Blaupause verwenden könnte. Herr Dr. Buddenberg, ist das möglich?
Das ist letztendlich sehr gut möglich, denn das Bilanzierungstool und das PCF-Tool funktioniert exakt wie eine Produktkalkulation. Und das gilt am Ende des Tages für jedes Produkt. Unser Produkt ist mit seinem PCF das Scope 3 unserer Kunden. Und wenn die Kunden dann in ihren Produkten dieselbe Logik verwenden wie wir in unserem Prozess, kann ich es bis zum Kundenendprodukt weiterleiten und aggregieren. Sie können sich nur vorstellen, dass es ein erheblicher Aufwand ist, eine komplette Industrie oder die globale Industrie mit allen ihren digitalen Systemen auf eine solche Logik umzustellen. Das erfordert von jedem Marktteilnehmer die entsprechende Kraft.
Das heißt, es würde dann doch wieder um Normierung gehen und darum, wie Welsholz sich beteiligt, so zu normieren, dass die Kriterien, die jetzt angesetzt werden, für alle die gleichen sind.
Richtig. Die Normierungen sind aber, wenn man es genau betrachtet, gar nicht so komplex, wenn man sie betrachtet. Man muss nur die ordnungsgemäße Anwendung der Buchhaltung auch in diesem Zweig durchhalten. Ob das jetzt gemäß des Weltzollstandards oder US GAAP oder IFRS ist, ist dann auch ohne Belang, denn die Regeln ordnungsgemäßer Buchhaltung gelten weltweit.
Gibt es denn weitere Themen, wo sich Welsholz und auch die Branche engagieren müssen? Ich denke da jetzt an Infrastrukturentwicklung. Was passiert da auf politischer Ebene? Was passiert an Einflussnahme und auch Input seitens der Kaltwalzindustrie?
Ja, um letztendlich die Energiewende mit ihren Folgen bewältigen zu können, machen wir auch so ein bisschen was wie Politikberatung, wenn es darum geht, Einfluss zu nehmen auf die Infrastrukturentwicklung in unserem Land oder auch in Europa. An zweiter Stelle gibt es Entwicklungsaufgaben in der Stahlindustrie selber bei der Anpassung unserer Güten und Spezifikationen an die dann doch im Detail etwas anderen Prozesse der Stahlindustrie. Und natürlich auch geht es, wenn man an das Thema Elektrifizierung denken würde, an die Weiterentwicklung unserer prozesstechnischen Anlagen in ihrer Charakteristik, in ihrer Prozessfähigkeit in diesem Gesamtkonvolut.
Jetzt haben wir über die Tools und Systeme gesprochen, über das Bilanzierungsmodell. Mal ganz konkret, hat denn Welsholz ein Produkt mit einem jetzt bilanziell wahrscheinlich reduzierten Product Carbon Footprint im Angebot? Kann ich das kaufen?
Tatsächlich ja. Tatsächlich haben wir Kunden, die CO2-reduzierte Produkte einkaufen. Ein Kunde fällt mir da ein, der eine Reduktion um 60% erbeten hat. Es handelt sich dabei um einen Kunden mit einem hochveredelten, das heißt einem Produkt mit einem sehr hohen Carbon Footprint und mit einer großen, wir sagen, Konsumernähe. Dieser Kunde kauft dieses Produkt ein. Aber kann das natürlich nur einkaufen, solange unser CO2-Reduktionskonto gefüllt ist, was es im Moment ist. Und das bringt mich aber zu dem entscheidenden Punkt. Wir brauchen den Nachschub an CO2-Reduktion, den wir generieren müssen. Und wir müssen den anbieten können. Aber der Kunde muss ihn am Ende des Tages auch bezahlen wollen und auch bezahlen können, was wiederum in der Regel von seinen Kunden abhängt.
Das heißt, im Moment will der Kunde das nicht unbedingt?
Im Moment sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa so, dass das Hemd näher als die Jacke ist und der Preis höher gewichtet wird als die potenzielle zukünftig relevante CO2-Eigenschaft. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, dass das eine temporäre Angelegenheit wird und sich da der Markt am Ende des Tages auch den europäischen und den globalen Zielen beugen wird.
Herr Zählit, jetzt hat Herr Dr. Buddenberg gerade gesagt, dass das Konto gefüllt sein muss, um auch Kunden, die so, also für mich klingt es viel, 60% Einsparung haben wollen an CO2. Wie stellen Sie denn sicher, dass das Konto immer gefüllt ist oder passend gefüllt ist, sagen wir mal so?
Im Beispiel von oben, 60% Reduktion haben wir selbstverständlich sichergestellt für den gesamten Vertragszeitraum, das CO2-reduziertes Material liefern zu können. Das CO2-Komitee sorgt dafür, dass immer ausreichend Bestand vorrätig ist. Das heißt, es wird immer abgeglichen zwischen Input und Output.
Das heißt, auf der Einkaufsseite muss ich ja auch schauen, dass ich das absichere, ne?
Das ist richtig. Wir haben diverse MOUs mit Stahllieferanten verabschiedet, um letztendlich auch gewisse Sicherheit in diesem Bestand zu führen.
So wird dann eben gesagt, das brauche ich voraussichtlich und dann gibt es Verträge oder Absichtserklärungen mit verschiedenen Lieferanten.
Ja, so ist es.
Damit ist schon eine wichtige Basis geschaffen, damit Sie Ihren Kunden weiterhin CO2-reduzierten Bandstahl anbieten können. Auch wenn die Nachfrage im Moment nicht so hoch ist. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, was nützt das denn? Lohnt das alles überhaupt? Könnte man nicht sagen, ach nee, das machen wir nicht, will doch keiner haben, Herr Dr. Buddenberg?
Die Stahlindustrie ist und bleibt ein großer CO2-Emittent. 30% der industriellen CO2-Emissionen sind stahlbasiert. Deswegen ist absolut richtig, dass sich die Branche auf den Weg macht, um sich zu transformieren. Aber natürlich gilt hier, wie in vielen Dingen im politischen Leben ist, alleine kann die Stahlindustrie es nicht stemmen. Es wird nicht gelingen, wenn man das als Inselprojekt betrachtet, sondern die Entscheider in Politik und Verwaltung müssen Rahmenbedingungen schaffen, damit die Märkte sich auf den entsprechenden Weg machen, mit grünem Stahl zu arbeiten. Das heißt, Stahlindustrie braucht Kunden, die grünen Stahl einsetzen. Und diese Industrie braucht Endkunden, die bei ihren Produkten, ob das Autos, Möbel, Hausgeräte sind, auch tatsächlich diese Eigenschaft von Stahl nachfragt. Deswegen konzentrieren wir uns bei Weltsolz auch auf diesen Weg und haben ihn versucht, in unserer Nachhaltigkeitsstrategie zu dokumentieren und auch zu skizzieren und zu veröffentlichen. Wir empfinden uns in diesem Thema als führendes Unternehmen in unserer Branche. Und auch in Verbänden und in politischen Diskursen bringen wir uns ein, um es eben auf breiter Front wirksam werden zu lassen.
Das heißt, auch wenn die Rahmenbedingungen jetzt noch nicht stimmen, Weltsolz geht den eingeschlagenen Weg weiter in Richtung Transformation, so konsequent wie bisher.
Wir halten die Transformation für unabwendbar und unumkehrbar. Und daher haben wir uns beschlossen, wenn man schon in einem solchen Prozess ist, dann wollen wir auch als Vorreiter die Branche gestalten und den Transformationsprozess weiter vorantreiben. Denn wir sind überzeugt, dass es langfristig sinnvoll und notwendig ist und unter den richtigen Rahmenbedingungen der richtige Weg für eine wettbewerbsfähige Industrie in Deutschland und Europa ist, wenn es denn Deutschland und Europa wollen.
Der Weg hin zu grünem Bandstahl, das ist ja ein ganz wesentlicher Baustein einer gesamtheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie und also auch der Strategie von Weltsolz. Und Sie werden in diesem Jahr Ihren zweiten Nachhaltigkeitsbericht auf freiwilliger Basis veröffentlichen. Herr Zedith, was sind dabei die Herausforderungen?
Die European Sustainability Reporting Standard ESRS, die den Rahmen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung vorgeben, erstmal überhaupt zu verstehen, ist schon die Schwierigkeit. Und damit zu beginnen, diese im Unternehmen zu implementieren, ist nicht ganz einfach, vor allem für mittelständische Unternehmen. Ja. Da steckt viel Arbeit, viel Kommunikation. Deshalb haben wir zuerst begonnen, eine Strategie zu entwickeln, die letztendlich die Handlungsfelder Environment, Governance und Social abdeckt. Anschließend wurden die ersten Prozesse aufgebaut und vor allem, wie schon erwähnt, die Kommunikation. Die Kommunikation ist mit hohem Aufwand verbunden, vor allem hinsichtlich der internationalen Datensammlung. Wie Sie wissen, sind wir in verschiedenen Regionen vertreten und geschweige denn personellen und finanziellen Aufwand, der dahinter steckt.
Da würde ich gerne noch mal einhaken, denn Sie sprachen davon, mittelständische Unternehmen. Wie schaffen mittelständische Unternehmen das? Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie für die zusätzliche Arbeit dann Leute eingestellt?
Nein, das haben wir nicht getan. Entlang der gesamten Organisationsstruktur bei Weltsolz sind ja viele bereits mit unterschiedlichen Aspekten der Nachhaltigkeitsthematik einbezogen. Wir haben eine Umweltabteilung, wir haben Energiemanagement, wo wir diverse Berichte zusammenfassen. Dennoch ist die Erstellung unseres ersten Nachhaltigkeitsberichts war schon ein Kraftakt. Davon müssten viele Aufgaben umverteilt werden. Dies war nur möglich durch ein großes Engagement aller Beteiligten. Aber wir glauben auch, dass sich letztendlich das Ganze am Ende auszahlt und einen langfristigen Mehrwert mit sich bringt, durch Aufbau, durch Kontrolle der Prozesse und vor allem durch Umsetzung messbarer KPIs.
Also ein großer Aufwand, aber die freiwillige Berichterstattung, die hat dann schon ein Stück weitergebracht auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Und Sie haben gerade schon angesprochen, die von der EU vorgegebenen Berichtspflichten, die ESRS, also die European Sustainability Reporting Standards, die sind ja noch gar nicht so lange veröffentlicht und die geben ja erst konkrete Inhalte vor. Sind Sie da schon konform mit diesen Richtlinien?
Nein, aber darum geht es erstmal nicht. Da wir uns im freiwilligen Berichtszeitraum befinden, wichtig ist erstmal transparent zu schaffen, was wir auch aktuell haben, Lücken zu identifizieren und dann kommt die fortlaufende Verbesserung. Das heißt, wir müssen ständig daran arbeiten, um die Lücken letztendlich zu schließen und die Anforderungen der Berichterstattung in 2 Jahren zu erfüllen. Wir sehen es als ein Marathon und nicht als ein Sprint. Ja. Der Nachhaltigkeitsbericht unterliegt fortlaufenden Verbesserungen. Entsprechende Punkte sind identifiziert. Es wird kontinuierlich daran gearbeitet.
Zumal das A und O des Nachhaltigkeitsberichts und der Nachhaltigkeitsziele ist die Wesentlichkeitsanalyse, die dort beinhaltet ist und die gemacht werden muss. Was ist denn bei der Nachhaltigkeit für Welsholz wesentlich?
Ja, wir haben insgesamt 11 wesentliche Handlungsfelder definiert, darunter die Bereiche Klimawandel und Umweltschutz, Kreislaufwirtschaft, also der Umgang mit Ressourcen, angemessene Arbeitsbedingungen, Ausbildung und Kompetenzenentwicklung unserer Mitarbeitenden, aber auch politisches Engagement.
Jetzt könnte man ja sagen, für ein energie- und ressourcenintensives Unternehmen, wie Welsholz das ja ist, da liegen viele Aspekte einfach auf der Hand. Ja, aber ich glaube, das, was für uns jetzt mal so oder für mich so selbstverständlich klingt, ist doch das Ergebnis eines ziemlich aufwendigen Prozesses, oder?
In der Tat. Wir haben hier bereits große oder hohe Maßstäbe der doppelten Wesentlichkeit gemäß der EU-Richtlinie CSRD umgesetzt.
Was ist das genau?
Doppelt bedeutet, vereinfacht gesagt, dass wir die Nachhaltigkeitsthemen zu einem danach beurteilen müssen, wie sie auf unser Unternehmen, auf das jeweilige Thema auswirkt, aber andererseits auch bewerten müssen, welche Chancen und Risiken für unser Unternehmen entsprechend entstehen.
Also das klingt nach einem wirklich umfangreichen und vielschichtigen Werk. Und was den Fokus auf die wichtigen Themen lenkt und, wie ich das verstehe, jetzt eigentlich nicht nur Ausdruck ist, sondern auch ein Teil des Transformationsprozesses bei Welsholz, weil es ihn weiter befördert und in die richtige Richtung lenkt. Herr Dr. Buddenberg, was ist Ihr Resümee aus den vergangenen 2 Jahren, aus den Schritten auf dem Weg zur Klimaneutralität bei Welsholz?
Ja, die Klimaneutralität bei Welsholz, wie die Transformation der Stahlindustrie oder die Transformation der Energiesysteme Europas, ist eine Generationenherausforderung, der wir uns zu stellen haben. Aber bei einem Unternehmen, was 1829 gegründet wurde, ist eben Nachhaltigkeit ein Teil der DNA und eigentlich unverzichtbarer Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Und deswegen bin ich eben guter Hoffnung, dass wir uns den Herausforderungen nicht nur stellen können, sondern dass wir sie auch in unserer Branche anführen können und daraus am Ende des Tages einen guten Weg ableiten können.
Mit diesem Fazit sind wir am Ende unserer heutigen Folge des Nachhaltigkeitspodcasts Deal to Zero angekommen. Herr Dr. Buddenberg, Herr Zielit, vielen Dank dafür, dass Sie uns auf den neuesten Stand der Welsholz-Entwicklung gebracht haben. Herzlichen Dank Ihnen beiden.
Danke, Frau Neuhaus, für das interessante Gespräch.
Danke, Frau Neuhaus.
Sie haben Ihre Zeit geopfert. Ganz herzlichen Dank und Herr Zielit, Ihnen einen guten Flug zurück nach Brasilien.
Vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Folge dabei waren. Wie der Stahl grün wird, das bleibt für alle Unternehmen im Wertschöpfungsnetzwerk Stahl eine Herausforderung. Die Transformation der Stahlindustrie ist jedoch unausweichlich und die Branche hat sich auf den Weg gemacht. Bleiben Sie gut informiert und abonnieren Sie den Nachhaltigkeitspodcast Steel to Zero von Welsholz.